Epikurs Garten. Ein Gärtchen, Feigen, kleine Käse und dazu drei oder vier gute Freunde. Das war die Üppigkeit Epikurs. Friedrich Nietzsche. Wie könnte er ausgesehen haben, Epikurs Garten? Auffallend schön, heißt es bei Johannes Mewald, aber wie muss man sich die Schönheit eines Gartens in der damaligen Zeit vorstellen? Ist es nicht von größter Wichtigkeit zu wissen, in welcher Umgebung es gelingen konnte, Schmerzen und Tod so souverän und freundlich zu begegnen, wie Epikur es tat? Vielleicht ist es möglich, beim Nachdenken über seinen Garten zu begreifen, was Philosophieren eigentlich heißt, nicht Philosophie. Ich habe das ein paar Semester zu studieren versucht und erinnere mich nur an verstörende Begegnungen mit Menschen und Texten, die mir vergittert und kompliziert erschienen und mich andauernd zum Lügen zwangen. Man musste ja inmitten der anderen Studenten so tun, als verstünde man etwas. In Epikurs Gesellschaft aber fühlte ich mich nicht so vernagelt. Und weil sich im Laufe eines Lebens die drei großen Fragen, woher man kommt, wozu man da ist und wohin man denn geht, immer nachdrücklicher melden, habe ich mir oft gewünscht, philosophieren zu können. Bis heute scheint mir ein Garten der ideale Ort dafür zu sein. Manches relativiert sich, wenn man es angesichts großer alter Bäume oder verwelkter Blumen denkt. Wann hört eigentlich Nachdenken auf und fängt Philosophieren an? Spürt man den Augenblick? Und wer kann einem sagen, ob man es richtig oder falsch macht? Das versuchte während meines Studiums keiner der Lehrer. Sie wollten nur, dass man ihnen folgte, unangeseilt auf ihren Hochgebirgspfaden. Sie schienen sogar gern zu sehen, wenn einer abstürzte und im Abgrund der Ahnungslosigkeit landete. Wenn ich es recht bedenke, habe ich in meinem ganzen Leben keinen freundlichen Philosophen kennengelernt. Weder tot noch lebendig, außer eben Epikur. Und auch wenn die Büste des Epikur uns einen ernsten, hageren, bärtigen Mann zeigt, muss er doch menschenfreundlich gewesen sein. Schließlich wollte er nichts weniger, als uns über Schmerzen trösten und den Tod wegphilosophieren. Sein Garten sei klein gewesen, heißt es. Aber was galt als klein im Athen des 4. vorchristlichen Jahrhunderts? Manche Quellen behaupten, die Bürger von Athen hätten ihm das Grundstück und das Haus geschenkt. Anderenorts steht, er habe sich beides gekauft, nach Jahren der erzwungenen Wanderschaft. Die große Gartenhistorikerin Marie-Louise Gothein schreibt ihm einen weitläufigen Garten zu im Wert von 80 Minen, aber auch sie resigniert. Leider wissen wir über die Anlage des Gartens des Epikur gar nichts. 342 oder 341 vor unserer Zeitrechnung wurde er auf Samos geboren. Kurz davor war Platon gestorben. Seine Schulen samt Gärten lebten in Athen weiter. Epikur wurde zum Studium nach Theos in Kleinasien geschickt, kam danach nach Athen und musste es alsbald verlassen, um wieder zurück nach Kleinasien zu gehen, nach Mytilene, Sapphos Stadt und Lampsakos. Die mittelmeerische Welt war damals in andauernde Kriege verstrickt, die geistige Welt, dazu passend, von widersprüchlichen Welterklärungen geprägt. Er war um die 30, als er, endgültig nach Athen zurückgekehrt, seinen Garten fand, ob nun selbst erworben oder von seinen Anhängern, und ihn seinen Schülern, deren Frauen und sogar Sklaven öffnete. Anders als in der berühmten Akademie durften im Kepos alle mitmachen. 36 Jahre lang, bis zu seinem Tod, wurde dort gelehrt, erzählt und zugehört. Und während viele andere Philosophenschulen zugrunde gingen, erhielt sich der Kepos, der Garten des Epikur, noch viele hundert Jahre. Die Stadt Athen war, so wissen wir aus Überlieferungen, Verträgen und Funden, zu dicht bebaut, als dass sie Gärten hätte haben können, kleine Innenhöfe, in denen Brunnen, Hausaltäre, Tiere und Kochstellen Platz finden mussten, hatten entweder gestampften oder gefliesten Boden. Um innerstädtische Tempel herum soll es Haine gegeben haben, in geraden Reihen gepflanzte Bäume. Gärten dagegen umgaben in einer Art Grüngürtel die steinerne Stadt. Es kann aber doch sein, dass Epikur einen innerstädtischen Garten besaß in der Nähe des Dipylon-Tores. Mode wurden die jedoch erst in der römischen Zeit, wo er auch gewesen sein mag. Über seine Gestaltung wissen wir nichts. Man darf also fantasieren und den Philosophengarten imaginär bepflanzen. Lebe im Verborgenen, sagte Epikur. Anders übersetzt, lebe zurückgezogen. Das hieß nicht, eremitisch zu sein. Nur hatte er offenbar keine Lust, seine Erkenntnisse in der Art vagabundierender Wanderphilosophen zu verbreiten, wie es die Kyniker taten. Er wollte in doppeltem Sinn einen festen Ort haben, denke ich, inmitten des philosophischen Wirrwarrs und seiner von Kriegen gebeutelten Stadt. So ein Ort darf nicht zu luxuriös sein, nicht anmaßend. Neid kann schlimmer wüten als Feuer, das wird er gewusst haben. Auch andere Philosophen lehrten in Gärten, aber keinen verbindet die Überlieferung so eng damit wie Epikur. Was braucht ein Philosophengarten? Als wichtigstes Schatten. Man kann in der prallen Sonne nicht vernünftig denken, geschweige denn jene Kunst ausüben, die über das Denken hinaus ins Erfinden, Interpretieren, Entdecken und Systematisieren gerät. So sind Nietzsches Feigen gewiss wörtlich zu nehmen. Feigenbäume spenden einen schönen, ausladenden, tiefen Schatten und duften gut. Bei Diogenes Laertios steht, Philosophengärten seien mit Wegen, Rasenflächen und Standbildern ausgestattet gewesen. Aber genügt das, um ein Leben lang mit den verschiedensten Schülern und Interessierten der Wahrheit diskutierend nahezukommen? Man brauchte doch auch Verstecke, eingefriedete Gartenräume, in die sich kleinere Gruppen zurückziehen konnten. An einen Rasen kann ich nicht recht glauben. Womit hätte man ihn mähen sollen? Das Gras in Griechenland ist sommers fahl und dürr. Sappho dichtete, sie sei vor Liebe bleicher als Gras. So werden die Gartenwiesen im Sommer ausgesehen haben, bleich. Welche Büsche gab es damals, die die Aufgabe des Schützens und Verbergens erfüllen konnten? Lorbeer zum Beispiel. Der ist robust und dankbar, seine harten Blätter kommen mit Hitze gut zurecht. Hinter Lorbeerbüschen ist man unsichtbar. Sie sind immergrün und während sie in unseren mitteleuropäischen Gärten oft übertrieben, glatt und glänzend aussehen, irgendwie zu kompakt, sind Lorbeerpflanzen aus einem mittelmeerischen Garten nicht wegzudenken. Ganz anders aussehend, aber ähnlich geeignet, ist die Myrte. In der Antike schmückte man Heiligtümer mit ihren blühenden Zweigen. Sie ist fedrig, mit winzigen Blättchen, die, wenn man sie in der Hand reibt, einen sandelholzartigen Duft verbreiten. Sie wächst heftig, wenn man ihr die richtigen Bedingungen schafft, auch in unseren Breiten. In den Gärten des Hermannshofs in Weinheim wohnt eine, die dort vor 200 Jahren als Brautsträußchen angekommen war. Die Braut wünschte sich wohl haltbare Liebe und pflanzte ihr Sträußchen ein. Heute ist diese Myrte so groß wie eine Gartenhütte und bekommt im Winter ein eigenes Haus. Myrten gab es in Epikurs Garten sicher, als Sichtschutz und Duftspender. Sie haben aber einen Nachteil, man kann sie nicht essen. Und wenn so viele Menschen an einem Ort immer wieder zusammenkommen und über Leben und Tod nachdenken, wollen sie doch auch etwas essen und trinken. Deswegen denke ich mir Nuss- und Obstbäume in Epikurs Garten. Einen Apfel- oder Erdbeerbaum vielleicht. Obwohl die Früchte des Erdbeerbaums ein bisschen fad schmecken, sind es doch besonders schöne Bäume mit maiglöckchenförmigen Blüten. Die Apfelbäume kommen schon bei Sappho vor, mehr als 200 Jahre früher. Einen Weinstock hat es bestimmt auch gegeben oder mehrere, wobei nichts darauf schließen lässt, dass der Philosoph den Wein so schwärmerisch geliebt hat wie Sapphos Zeitgenosse Alkaios. Eine Mauer schließt den Garten und seine Gäste von der Außenwelt ab, aber vielleicht war es keine hohe Mauer. Die Wege? Wahrscheinlich aus gebrannten Ziegeln. Und es muss Sitzgelegenheiten gegeben haben. Nicht jeder überlegt und disputiert gern im Gehen. Wenn man zu Schlüssen kommen will, setzt man sich doch meistens hin. Gemauerte Bänke und steinerne Tische, stelle ich mir vor. Von seinen Zeitgenossen und Schülern muss Epikur über die Maßen geliebt und verehrt worden sein. Das hat die Nachwelt nicht ruhen lassen. Man suchte ihm am Zeug zu flicken und ihn auf allerlei Art herabzusetzen. Kein Wunder, denn Lebensfreude ist ein verdächtiges Ding, wenn man sie zum Seinsgrund erklärt, erst recht. Absichtlich missverstanden wurde er von vielen Nachfahren als hemmungsloser Hedonist und theoriefeindlicher Egoist geschmäht. Die Philosophen des 19. Jahrhunderts nahmen ihn in ihrer Mehrzahl nicht ernst. Das hätte ihn wohl nicht gekümmert. Zum Wesen des Glücks, wie er es verstand, gehört eben, sich um Ruhm und Anerkennung nicht sonderlich zu scheren. Die Männer und Frauen, die sich in seinem Garten um ihn sammelten, wollten, seinen Gedanken folgend, das Glücklichsein lernen. Das war damals wahrscheinlich auch nicht einfacher als heute. Glück in Epikurs Sinn ist inneres Gleichgewicht. Wo könnte man darüber besser nachdenken als im Garten? Der Reichtum, den die Natur verlangt, ist begrenzt und leicht zu beschaffen. Der dagegen, nach dem wir in törichtem Verlangen streben, geht ins Ungemessene. Und man kann nicht in Freude leben, ohne vernünftig, edel und gerecht zu leben, aber auch umgekehrt kein vernünftiges, edles und gerechtes Leben führen, ohne in Freude zu leben. Man kann es aber nicht, wenn jene Voraussetzungen fehlen. Um die Voraussetzungen muss es in seinem Garten all die Jahre gegangen sein. Und wie man es definiert, das Vernünftige, das Edle, das Gerechte. Er selbst wendete die Begriffe, vor allem den der Gerechtigkeit, immer wieder skeptisch hin und her und philosophierte über die Abwesenheit des Glücks, wenn Angst anwesend ist. Da kommen dann notwendig die Götter ins Gartenspiel. Es gab in diesem Käpus sicher auch einen Altar, ein Heiligtum. Epikur leugnete die Existenz der Götter nicht. Er ging aber davon aus, dass sie sich um die Menschen nicht kümmern. Sie sind ewig, also in einer anderen Seinsform in den Metakosmien. Sie belohnen nicht, sie strafen nicht. Man muss keine Angst vor ihnen haben. Es sind nur ihre Stellvertreter auf Erden, die ihre Macht aus der Furcht vor dem Göttlichen beziehen. Aber schön und anbetungswürdig sind sie, die fernen Unsterblichen, und es schadet nichts, ihnen zu huldigen. Man betrieb schon in der Antike Blumenzucht für die Kränze, die man den Göttern opferte. Und ich kann mir den Garten des Epikur nicht ohne Blühendes vorstellen. Kamille, Rosen, Dill. Vor allem aber gab es mit Sicherheit Wasser. Die athenischen Gärten waren an Wasserläufen angelegt, an Bächen. Es gab aber auch Wasserleitungen. Auch in Epikurs Garten wird es eine gefasste Quelle oder einen Brunnen gegeben haben. Reden macht schließlich einen trockenen Mund. Außerdem sind das Geräusch und die Kühle des Wassers dem Denken zuträglich. Das gilt unverändert bis zum heutigen Tag. Wer sich im Glücklichsein üben und verbessern will, kommt ohne Wasser nicht aus. Epikurs Garten stelle ich mir als einen ziemlich lauten Ort vor. Viele Menschen stimmen durcheinander. Man hat ja wohl nicht flüsternd und einzelgängerisch vor sich hin philosophiert. Da waren gewiss Widerspruch, Erörterung politischer Ereignisse, Lieder, Vogelstimmen, vielleicht auch Streit oder Kindergeschrei zu hören. Er war zwar einer, der die Ordnung als wichtige Lebensvoraussetzung pries. Das Dasein des Weisen wird nur in nebensächlichen Dingen vom Zufall gestört, denn die wichtigen, wirklich bedeutenden hat seine Überlegungen im Voraus geregelt, hält sie auch im Laufe der Zeit in Ordnung und wird sie immer in Ordnung halten. Dass man aber auch im sichersten Garten von Unvorhergesehenem, das innere Gleichgewicht Störendem, überfallen werden kann, war ihm nicht verborgen. Die Überlegung muss also im Voraus regeln, wie mit Krankheit, Schmerz und Tod umzugehen sein wird. Und es ist die Freude, die jenes wunderbare Gleichgewicht des Lebens wiederherstellen kann. Denn wo die Freude eingezogen ist, da gibt es, solange sie herrscht, weder Schmerzen noch Qualen oder gar beides. Schmerz, den er in seinen späteren Jahren durch seine Krankheit intensiv kennenlernte, war für ihn nicht nur physisches Leiden, sondern auch das Entbehren. Den Schmerz des Entbehrens allerdings von Macht, Reichtum, zügelloser Sinnlichkeit hielt er für vermeidbar. Wenn die Sicherheit vor den Menschen sich auch bis zu einem gewissen Grade durch Macht stützen und durch Reichtum befestigen lässt, echter ist doch die, welche das Leben in der Stille und die Zurückgezogenheit vor der Masse verleihen. Ein Garten lässt das Leben überschaubar erscheinen. Das hat Epikur sich zunutze gemacht. Ordnung, Zurückgezogenheit, Freiheit von Angst und Schmerz zwischen Bäumen und Büschen. Nicht Publikum, sondern Freunde. Nicht Macht, sondern Weisheit. Die Fähigkeit, Freundschaft zu gewinnen, ist unter allem, was Weisheit zur Glückseligkeit beitragen kann, bei weitem das Bedeutendste. Es könnte sein, dass einst dort im Kepos eine kleine Säulenhalle die Philosophierenden vor Regen geschützt hat. Schließlich gab sie, die Stoa, einer philosophischen Richtung, der die epikureische Erkenntnislehre durchaus nahestand, den Namen. Als Ersatz für die Stoa macht sich eine Pergola in jedem Garten gut. Sie sollte Platz zum Einherwandeln bieten. Epikur kam es darauf an, den Menschen die Angst zu nehmen, also das Unerklärliche oder Übernatürliche aus der Welterklärung auszuscheiden. Der Tod ist für uns ein Nichts, denn was der Auflösung verfiel, besitzt keine Empfindung mehr. Was aber keine Empfindung mehr hat, das kümmert uns nicht. Alles Seiende, der Garten, die Bäume, Erde, Menschen und Tiere, besteht aus vergleichbarem Stoff, aus kleinsten Teilchen, den Atomen, lehrte Epikur. Atome zerfallen beim Tod. Und wie man vor der Geburt seiner selbst nicht inne war, also kein Ich, hört man mit dem Ich-Sein nach dem Tod sofort auf. Sinnlos also, ihn zu fürchten. Das Streben nach Glück in der Zeit dazwischen zollt der Einzigartigkeit jedes Wesens Respekt. Jedes Wesen sollte während der ihm zugemessenen Lebensspanne ganz es selbst sein, also glücklich. Die Haltbarkeit seiner Philosophie auszuprobieren, hatte Epikur peinvolle Jahre Gelegenheit. Wahrscheinlich litt er unter Nieren oder Harnsteinen, was seine anschauliche Art erklärt, sich mit dem Phänomen Schmerz auseinanderzusetzen. Der Schmerz sitzt nicht unaufhörlich im Fleische. Je heftiger er ist, desto kürzer währt er. Ist er aber neben der Lust vorhanden, diese im Fleische nur übersteigend, so bleibt er nicht viele Tage. Bei einem längeren Leiden aber ist die Freude noch immer etwas größer als der Schmerz im Fleische. Seine Freudeoffensive gegen den Schmerz ist sehr modern und entspricht den Ratschlägen von Schmerztherapeuten. Lerne, mit ihm zu leben. Wahrscheinlich hatten seine Freundinnen und Freunde ihm eine Liegestatt im Garten zurechtgemacht, unter Olivenbäumen vielleicht, die geben einen lichten Schatten. Olivenschatten ist besonders schön, weil er durch die silbrigen, beweglichen Blätter immer flirrt und flimmert. Ruhe, Wärme, viel Flüssigkeit wird bei Steinleiden empfohlen. Ein Sud aus Schachtelhalmen hätte ihm helfen können. Ob man das damals schon wusste? Ausgeschlossen ist es nicht. Für Kranke ist ein Aufenthalt im Garten besonders wohltuend. Wer je im Krankenhaus war, kennt die Sehnsucht nach dem Draußensein, nach Bäumen, Luft, Vogelstimmen. Ihm wird es nicht anders gegangen sein. Im Garten wird auch sein letztes Lager gewesen sein, umgeben von seinen Schülern, seiner Familie im Geist. Wir wissen von einem Abschiedsbrief, den er gleichlautend an mehrere Freunde geschickt hat. Indem ich den glückseligen Tag meines Daseins erlebe und zugleich beende, schreibe ich euch dies. Harnzwangsbeschwerden folgen einander und Durchfallschmerzen, die keine Steigerung in ihrer Stärke übrig lassen. Doch entgegen tritt all dem in meiner Seele die Freude über die Erinnerung an alle mir gewordenen Erkenntnisse. Dann bittet er die Freunde noch darum, sie mögen für die Kinder des Sklaven Metrodoros sorgen. Auch die Nachfolge im Kepos wird geregelt. So blieb der Philosophengarten wenigstens nicht verwaist. Aber wie war das eigentlich mit der Trauer? Wenn man Epikur auf seinen Denkwegen folgt, kann für sie kein Platz in seiner Philosophie sein. Seine Hinterbliebenen werden sie dennoch nicht haben wegphilosophieren können, ihre Traurigkeit. Zu beliebt war er. Sein Vortrag wurde als sirenisch beschrieben, also unwiderstehlich. Es gab sogar Devotionalien, Becher und Ringe mit seinem Abbild. Überhaupt ist er oft dargestellt worden, wenn auch die Identität von Büsten und Stelen nicht immer zweifelsfrei ist. Um Christi Geburt war es Seneca, der sich Epikurs Lehre und Denkweise zu eigen machte. Er schrieb: Wenn der Tod seinen Raub festhält, so höre die Klage auf, sie ist vergeblich. Der Tod hält fest, was er einmal hat. Und so werden sie in ihrem Garten, ihrem Kepos, weitergelebt haben, diskutiert und philosophiert, gestritten und sich verliebt, gegessen und getrunken. Andere sind dem Meister in den Tod nachgefolgt und neue Schüler haben sich für die epikureische Lehre begeistert. Aber immer war da der Garten. Und es ist doch möglich, dass Lorbeer, Oliven und Feigenbäume lange Zeit dieselben waren, in deren Schatten schon der Meister gesessen hatte. Schade, dass in unserer Zeit offenbar niemand darauf kommt, sich einen Kepos anzulegen. Eine kleine Strenge, die durch Üppigkeit gemildert wird, kann man auch hierzulande hinbekommen. Das wäre nicht so schwierig. Lorbeer, Oliven, Obst und Nussbäume, dazu Wasser und für die Ewigkeit gemachte Sitzgelegenheiten, die man nicht immer rein- und rausräumen muss. Auch Feigenbäume wachsen in milden Gegenden, beispielsweise an der Bergstraße, ganz munter. Vielleicht kommen ja die asiatischen Gärten mit ihren Steinlaternen und Buddha-Köpfen samt dem ewigen Bambus endlich einmal aus der Mode. Und vielleicht legen sich dann gesellige und denkfreudige Gärtner einen Kepos zu, in dem viel Platz für Freunde ist und für die Suche nach dem Glück.